Herzlich willkommen zum IPECO-Podcast. Heute geht es um die Arbeit eines sehr engagierten Mannes, um die Arbeit von Alfons Adam. Er ist die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen in seinem Betrieb. Das ist zunächst die Daimler AG in Bremen, aber er ist darüber hinaus auch der Konzern Schwerbehinderte der gesamten 12 Niederlassungen, glaube ich, in Deutschland. Mit ihm habe ich über seine Arbeit im Konzern gesprochen und über seine politische Arbeit. Ich habe das Gespräch in zwei Episoden geteilt. Sie hören heute den ersten Teil, heute am 6.7.2018. Den zweiten Teil können Sie dann am 20.7. hören. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Willkommen hier im Podcast, Alfons. Du bist seit vielen Jahren Konzern- und Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen bei Daimler und sehr aktiv eben in Arbeitskreisen, Verbänden und in der Politik. Wir beide kennen uns vor allem aus dem RIBEM-Projekt, ein Projekt, das vom Bundesministerium für Arbeit gefördert wird und in diesem Projekt ist IPECO eben auch Partner. Wir untersuchen seit 2,5 Jahren, wie die Einführung des BEM in die Unternehmen gelingen kann und wie bereits eingeführte BEMs optimiert werden können. Du begleitest uns inhaltlich, daher kennen wir uns. Springen wir gleich rein ins BEM. Welche Rolle hat aus deiner Sicht die Schwerbehindertenvertretung im BEM oder welche Rolle sollte sie haben?
Also ich fange mal ein bisschen früher an und, und blicke mal zurück auf 2001. Und damit sage ich dann eigentlich auch gleich, welche Rolle ich der Schwerbehindertenvertretung im BEM sozusagen zuordne. Weil ich war schon in den Jahren 2001, 2002 Mitglied im Arbeitskreis der Schwerbehindertenvertretung der Automobilindustrie. Und wir haben damals war der Staatssekretär noch Heines im Ministerium, wir haben damals schon von Heines gefordert, dass wir so etwas wie ein BEM, damals wussten wir alle nicht, dass es BEM heißt, aber dass wir so etwas wie ein BEM brauchen, weil uns ist in den großen Betrieben zumindest aufgefallen, dass uns oftmals Kolleginnen und Kollegen besuchen, die jetzt 15, 16, 17 Monate krank waren und kamen dann zu uns mit der Frage, kannst du mir helfen? In einem Monat, in zwei Monaten läuft mein Krankengeld aus und ich weiß dann nicht, wie es weitergeht mit mir. Mhm. Und da haben wir uns oft die Frage gestellt, warum kommt denn der erst nach so einer langen Zeit her und haben dann auch die Kolleginnen und Kollegen gefragt, ja sag mal, warum bist du nicht schon vorher mal gekommen oder hat sich vorher noch niemand um dich bemüht, um sozusagen deine Gesundheit oder deinen Erkrankungszustand mit dir zu überwinden? Die Antworten, die dann kamen, waren meistens die, nein, dass sich niemand gekümmert hatte. Ja. Außer sie haben Zahlscheine bekommen von der Krankenkasse und mehr ist dort nicht gelaufen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir dort auf anderer Seite dann dafür Schuldige gesucht haben. Wir haben dann erlebt, das ist der normale Prozess. Wenn jemand mal länger krank war, haben auch viele Arbeitgeber gar nicht böse unbedingt reagiert. Die haben einfach gedacht, der braucht seine Zeit der Rehabilitation, der braucht seine Zeit der Heilung und dann wird er sich schon wieder melden. Mhm. Man hat aber verkannt, und das ist natürlich unsere Erfahrung aus der Schwerbehindertenvertretung, dass wenn Menschen erstmal über so viele Monate aus dem Betrieb heraus sind, einen psychologischen Wink brauchen sozusagen, um sich zu überwinden, überhaupt wieder an Arbeit zu denken. Weil vergisst man oder hat man einfach nicht mehr das Gefühl, wie kann das denn sein, wenn ich wieder arbeiten gehen muss. Und man verbindet das eigentlich eher mit was Negativem anstatt mit etwas Positivem. Mhm. Und es fällt dann immer erst auf, wenn das Krankengeld ausläuft. Und deswegen sind die Kollegen gekommen und wir haben dieses häufig mitbekommen. Aus dem Grund haben wir damals mit Heines gesprochen und haben gesagt, wir brauchen so etwas, so ein Instrument, bei dem sich alle Beteiligten, alle betrieblichen Beteiligten, also Arbeitgeber, Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung, von Anfang an zeitig um die Menschen, wenn sie krank sind, bemühen sollten, um ihnen wieder den Weg zu ebnen im Betrieb. Mhm. Und wenn es dann halt mal länger braucht, dann braucht es halt länger. Aber wir haben auch gemerkt, dass viele der betroffenen Kollegen, die zu uns kommen, wenn sie frühzeitig angesprochen worden wären, ich sag mal nach 2 oder nach 3 Monaten oder nach 4 Monaten wieder gekommen wären und hätten wieder eine andere Arbeit gemacht, wahrscheinlich vielleicht erstmal auf einem anderen Arbeitsplatz als der vorherige, aber sie waren wieder bereit zu arbeiten. Mhm. Wir haben sie einfach verloren in dieser ganzen Zeit. Und das war das, was uns als Schwerbehindertenvertretung besonders bewegt hat, auch noch heute bewegt. Obwohl wir in Betrieben, wo heute ein BEM durchgeführt wird, egal auf welche Art, da kommen wir bestimmt noch später drauf, passiert uns das ja nicht mehr. Mhm. Da kümmern wir uns rechtzeitig um die Menschen, wir wissen von denen und die Menschen wissen auch, die dann zu Hause sind und krank sind, dass sie im Betrieb Ansprechpartner haben, wenn sie mal Fragen haben, ob sie vielleicht wiederkommen können und ob sie vielleicht erstmal einen anderen Arbeitsplatz bekommen können, bevor sie wieder voll leistungsfähig sind. Mhm. Von schon Arbeitsplätzen sprechen wir ja nicht mehr so im Betrieb. Aber manchmal ist ein Wechsel der Arbeit ja schon ausschlaggebend, um eine Erkrankung zu überwinden. Mhm.
Bist du als Schwerbehindertenvertretung, Vertrauensperson, darauf kommen wir nachher nochmal, diese Unterscheidung, Vertrauensperson, Vertrauensvertreter, bist du hier bei Daimler da irgendwie involviert oder deine Stellvertreter in den BEM-Prozess?
Ja, wir sind komplett involviert. Ich insbesondere, weil ich durch meine zentralen Rollen ganz früh angefangen habe, mit dem Gesamtbetriebsrat und mit dem Konzernbetriebsrat, auch mit der Unternehmensleitung zu reden, mit dem Anliegen, lasst uns das betriebliche Eingliederungsmanagement in eine Vereinbarung gießen. Mhm. Weil ich der festen Meinung bin, dass ein betriebliches Eingliederungsmanagement ohne eine gute Vereinbarung, bei der alle Seiten wissen, wie sie sich zu verhalten haben in diesem Verfahren und dann auch bestimmte Schritte dann aufgeklärt werden, dass ein BEM ohne so eine Vereinbarung nicht funktionieren kann. Deswegen habe ich angefangen bei Daimler, ich sag mal 2005, 2006, mit diesem Gedanken, meine Betriebsratskollegen zu überzeugen.
Ah, okay.
Mir ist das aber im Gesamtbetriebsrat und auch im Konzernbetriebsrat nicht gelungen. Bis heute nicht. Wir haben nur Standortvereinbarungen, leider, sage ich immer noch. Weil Betriebsräte am Anfang auch den positiven Gedanken eines BEM noch nicht so inhaliert hatten, wie ich vielleicht unbedingt die Notwendigkeit an diesem BEM gesehen habe. Mhm. Da gab es sehr viel Misstrauen. Mhm. Das darf man auch niemandem vorhalten, weil unsere Arbeitnehmervertretungen in Deutschland erleben seit 20, 30 Jahren Fehlzeitgespräche. Und Fehlzeitgespräche waren meistens nicht sehr positive Gespräche, sondern dann eher so die abstrafende Nummer. So haben wir das erlebt in den Betrieben.
Das kann ich bestätigen, in vielen anderen Betrieben auch. Deswegen ist auch am Anfang wirklich so dieses Ressentiment gewesen. Nicht nur bei euch, wollte ich euch gerade jetzt beruhigen. Genau.
Ja, und deswegen, das hat einigen Betriebsräten das sehr schwer gemacht, an diesem positiven Gedanken, der ja übertragen ist an den Arbeitgeber, dieses betriebliche Eingliederungsmanagement sozusagen als Herr des Verfahrens oder zumindest als Einlader, das konnten viele Betriebsräte nicht verstehen. Und dann haben wir lange darüber diskutiert und dann auf einmal kamen Betriebsräte, unser Unternehmen ist ja riesengroß, auf ganz Deutschland kann man das ja sozusagen sehen. Und das, wenn ich von Betriebsräten rede, rede ich in diesem Moment immer von Betriebsratsvorsitzenden.
Ah ja.
Und Betriebsratsvorsitzende haben ja sowieso eigentlich in der Regel von großen Unternehmen wenig noch mit der Betreuung von Menschen sozusagen vor Ort zu tun. Die haben ja eher andere politische Aufgaben als, ich sag mal, so Bereichsbetriebsräte, die sie dann auseinandersetzen müssen mit Gesundheit oder Krankheit oder wie auch immer man das nennen mag.
Ja.
Und diese Betriebsräte haben, da war das irgendwie so festgefahren und die haben gesagt, so eine Vereinbarung zu diesem Thema BEM, die ist in Bremen anders als in Stuttgart, weil es unterschiedliche Betriebskulturen gibt oder so. Ich habe das nie verstanden, für mich war das immer eine Ausrede, weil sonst brauchte man überhaupt keine Gesamtbetriebsvereinbarungen mehr schließen, wenn wir unterschiedliche Kulturen haben wir schon. Aber ich habe es nie verstanden. Letztendlich habe ich gespürt, waren das immer nur so Totschlagargumente, weil sie es einfach nicht wollten. Sie wollten nicht die Möglichkeit, dass man frühzeitig mit den Menschen, wenn sie krank sind, Kontakt aufnehmen. Viele haben auch gesagt, wenn der krank ist, ist er krank, lass ihn zu Hause.
Sie wollten ihn schützen, ne?
Ja, wollten ihn schützen, hatten aber auch keine Antworten darauf, was dann ist, wenn er erst nach 15 oder 16 oder 17 Monaten wiederkommt. Ich bin da also in der Frage der Gesamtbetriebsvereinbarung oder Konzernbetriebsvereinbarung lange Jahre gescheitert, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und auch Versuche mit dem Arbeitgeber haben nicht so große Früchte getragen, weil in großen Unternehmen ist es oftmals auch so, da stimmt ein Arbeitgeber sich eher mit dem Gesamtbetriebsrat ab als mit der Schwerbehindertenvertretung. Aber ich glaube, der Arbeitgeber hat das auch aus anderen Gründen zuerst gar nicht gewollt, weil Arbeitgeber sind in der Regel sehr kluge Menschen. Und die haben natürlich auch gemerkt, welcher Aufwand hinter solch einem Prozess stecken wird, wenn man den mit uns vereinbart.
Ja.
Es ist mir dann allerdings, und das war 2008 im Gesamtbetriebsrat gelungen, nachdem ich mehrere Vorschläge zu Betriebsvereinbarungen gemacht habe, dass der damalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende zu uns gesagt hat, in dem Kreis der Betriebsräte der einzelnen Standorte, auch wenn wir jetzt keine Gesamtbetriebsvereinbarung abschließen, haben wir hier den Wunsch, dass jeder an seinen Standort nach Hause geht und dort eine Standortvereinbarung abschließt. Das ist in unterschiedlicher Geschwindigkeit geschehen, weil ich aber der Treiber für das BEM vom Standort Bremen war, weil ich ja hierher komme vom Standort Bremen, habe ich mich natürlich intensiv mit dem Thema mit meinen Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt, auch mit den Betriebsräten zusammen und dann auch mit dem Personalbereich, weil wir konnten dann ja sagen, wir haben den Auftrag, wir sollen was entwickeln an den Standorten und wir sehen auch die Notwendigkeit dafür. Und da haben wir uns hingesetzt, hier am Standort mit dem Personalbereich zusammen und haben etwas über ein Jahr eine Vereinbarung verhandelt. Das hört sich unheimlich lang an.
Nö, ihr wart schnell.
Okay, wenn du so sagst, dass wir schnell waren, dann waren wir vielleicht schnell, aber für mich war das ziemlich lang.
Ja.
Aber zurückgeblickt weiß ich heute ganz genau, wir haben auch diese Zeit gebraucht.
Ja.
Um Vertrauen aufzubauen, Misstrauen zu beseitigen, gewisse Prozessschritte klar zu regeln. Und nur so sind wir zu einer Betriebsvereinbarung gekommen. Und ich habe auch hier am Standort immer von vornherein argumentiert, diese Menschen, die zu euch, zu den BEM-Gesprächen kommen oder die ihr einladet und sie einladet zu Gesprächen und den Betriebsrat einladet, sofern der Betroffene den dabei haben will, das sind meistens Menschen, die kennen wir in der Schwerbehindertenvertretung sowieso schon, weil wir uns im Betrieb um das Thema Gesundheit in besonderer Weise kümmern. Und dann wäre es doch doof, wenn man dann nicht von vornherein sagt, wenn wir mit jemandem sprechen, ob derjenige schwerbehindert ist oder nicht, dann nehmen wir die Schwerbehindertenvertretung dazu, wenn der Betroffene natürlich zustimmt, weil der ist dann letztendlich doch wirklich Herr des Verfahrens und sagt, welche Beteiligten er haben will. Und das ist uns gelungen und da war ich sehr glücklich drüber, dass wir das hinbekommen haben. In unserer Betriebsvereinbarung kann jeder die Schwerbehindertenvertretung dazu wählen, ob er kerngesund ist oder ob er schwerbehindert ist oder wie auch immer. Das machen gar nicht mal letztendlich so viele wie befürchtet, weil andere haben ja dann befürchtet, das sind unheimlich Verfahren, Prozesse, klar, Terminfindungen und so.
Ja.
Ne? Aber ich sag mal, am Anfang, als wir unsere Betriebsvereinbarung hatten, kann man schon fast sagen, dass so um die 40% der betroffenen Menschen, wie gesagt, ob schwerbehindert oder nicht, gerne wollten, dass die Schwerbehindertenvertretung dabei ist.
Okay.
Weil sie uns auch hier im Betrieb, in der betrieblichen Öffentlichkeit kennen und auch wissen, wie wir um das Thema Gesundheit fighten, teilweise auf Betriebsversammlungen oder Bereichsversammlungen oder so. Also wir sind hier am Standort Bremen, sind wir als Schwerbehindertenvertretung schon sehr bekannt. Und ich sag mal nicht ganz negativ, sondern eher im positiven Sinne, dass die Menschen auch wissen, wenn sie zu uns kommen, da finden sie jemanden, zumindest finden sie jemanden, der ihnen sagen kann, wo sie dann hingehen können, wenn man ihnen nicht selber helfen kann in der Schwerbehindertenvertretung.
Dann habt ihr quasi Jubiläum jetzt, ne? 10 Jahre BEM-Vereinbarung gesamt.
Nee, haben wir nicht. 8. Also wir sind 2008 angefangen.
Ach so, in 9 dann.
Beim Gesamtbetriebsrat. Und wir haben 2010 unsere Betriebsvereinbarung hier abgeschlossen.
Okay.
Im Übrigen ist es noch schön festzustellen oder auch ganz witzig dann das mal zu sagen, viele andere Standorte haben dann später unsere Vereinbarung giert und haben ihre Standortnamen darüber geschrieben und so, weil sie dann auch gemerkt haben, aha, das ist zwar Arbeit, aber die haben Erfolg damit und die berichten sehr positiv darüber. Auch die Betriebsräte berichten sehr positiv darüber, dass es gut ist, sich rechtzeitig um die Menschen zu bemühen. Und dann hat man die übernommen und vielleicht in dem einen oder anderen Absatz mal verändert, weil wir schon aus meiner Sicht eine ziemlich gute Vereinbarung haben, die viele Dinge abdeckt. Wenn ich das vielleicht auch nochmal sagen darf, unsere Vereinbarung beinhaltet auch, dass wir also ein Integrationsteam haben, in dem mehrere Betriebsräte sind, die sich dann gegenseitig in diesen Gesprächen ablösen. Bei uns ist das so, da gibt es immer Wochenpläne und Betriebsräte stellen sich dann immer so zu zweit auf und dann zwei die erste, zwei die nächste Woche und so. Wir haben es da als Sperrbenannten-Vertreter ein bisschen schwerer, weil wir haben ja nicht so viele Stellvertreter, die auch an diesen BEM-Gesprächen teilnehmen können. Deswegen war das für uns am Anfang sehr anstrengend und anspruchsvoll.
Ja, und bis sich das dann auch so eingeruckelt hat, ne? Wie ist das Verfahren? Und das dauert ja alles
Zeit. Also ich kann mich an die ersten Gespräche 2010 erinnern, da haben wir ja schon fast immer 10 Minuten in jedem Gespräch gebraucht, um den betroffenen Menschen unsere Datenschutzregeln zu erklären. Dass sie auch wussten, sie brauchen gar keine Angst zu haben, weil alles, was dort gesagt wird, nach Gesundheitsdingen haben wir sowieso nicht gefragt, sondern nur nach Einsatzeinschränkungen, das wird nirgendwo gespeichert und so. Das war ein anstrengender Prozess. Aber was ich vorher noch sagen wollte, was ein guter Teil unserer Vereinbarung, glaube ich, ist, dass wir ein sogenanntes BEM-Kernteam haben. Das BEM-Kernteam bildet sich ab aus 3 Arbeitgebern, die kommen bei uns aus dem Personalbereich, die auch dieses Thema BEM betreuen und auch die Gespräche führen, aber dann eher die Leitungsfunktionen aus dem Personalbereich. Und 3 Arbeitnehmervertreter, also paarig sozusagen gemacht. Und das Schöne, der große Erfolg war, dass 2 davon Betriebsräte sind und einer davon die Schwerbehindertenvertretung. Sodass wir sozusagen bei Konfliktfällen, wenn wir irgendwelche Fälle nicht lösen können oder wenn wir sehen, dass das BEM nicht so läuft, wie wir es eigentlich uns mal gewünscht haben, vierteljährlich in diesem BEM-Kernteam zusammenkommen, sprechen bestimmte Fälle, wie wir die vielleicht verändern können. Es können auch mal Fälle des Einsatzes sein, die im Integrationsteam nicht zu regeln sind. Die besprechen wir im Kernteam und wir haben auch in der Vereinbarung stehen, wenn wir uns nicht einig werden in diesem Kernteam, dann eskalieren wir das bis hoch zur Werkleitung über das BEM-Kernteam. Über das Kernteam.
Okay.
Und in der Werkleitung muss dann letztendlich eine Entscheidung getroffen werden.
Macht ihr da auch so, habt ihr so eine Mediationskiste irgendwie im Hintergrund, dass ihr jemanden dazu, wenn ihr euch streitet oder wenn ihr nicht zu einem Ergebnis kommt, dass ihr erstmal noch einen Mediator oder eine Mediatorin dazu holt?
Nee, das haben wir leider nicht. Manchmal würde ich mir sowas wünschen, obwohl seit wir in Bremen das BEM hier haben wir noch nicht solche großen Streitpunkte gehabt, wo wir einen Mediator gebraucht hätten, zumindest nicht im Kernteam. Manchmal denke ich, dass es im Integrationsteam schon eher mal nötig wäre, weil dann kommt es doch zu kleinen Reibereien, zu unterschiedlichen Meinungen und so. Ich merke auch, je länger das BEM bei uns am Standort läuft, desto mehr verfallen manche Beteiligte wieder zurück in ihre alten Rollen. Und das ist nicht gut, weil BEM muss eigentlich so sein, dass Personalbereich, Betriebsrat und auch Schwerbehindertenvertretung alle an einem Strang ziehen.
Und muss leben, das entwickelt sich auch immer weiter.
Genau. Und der Kollege, der muss, egal zu wem er kommt oder die Kollegin, muss das Vertrauen haben, dass alle gleichermaßen den präventiven Gedanken verfolgen. Wenn man aber dann wieder in solche Dinge verfällt, wir Arbeitnehmervertreter sind die Guten und der Arbeitgeber ist der Schlechte, der Böse,
dann ist das
schief. Dann landen wir wieder bei den Fehlzeitgesprächen oder Rückkehrgesprächen. Und je länger das bei uns läuft, desto mehr habe ich das Gefühl, dass von manchen Leuten das wieder in die Richtung getrieben wird. Und das finde ich sehr schade. Aber vor einem Monat im BEM-Kernteam haben wir gesagt, dass wir gerade jetzt die Neuwahl des Betriebsrates nutzen werden und werden im Herbst so einen Workshop machen. Okay. Ja, wir fangen erstmal mit einem Tagesworkshop an, lassen uns da begleiten, um uns einfach auch mal wieder auf unsere Rollen zu besinnen, die wir im BEM haben und wie wir uns verhalten sollten im BEM. Und da sind alle zusammen, also Schwerbehindertenvertretung, Arbeitgeber und Betriebsrat. Das finde ich ganz gut und das ist dringend nötig. Ja, und mal wieder zurück zu deiner Frage, welche Rolle spielt die Sperrbehindertenvertretung eigentlich aus deiner Sicht? So war ja die Eingangsfrage, ja. Die haben wir fast vergessen. Also ich glaube, ich habe es schon und nee, spüre das ja
du,
auch.
Nein, du bist immer wieder dran zurück.
Okay, also ich finde, auf. Eine Sperrbehindertenvertretung hat eine wichtige Rolle im BEM, wenn sie auch sich qualifiziert zum Thema Gesundheit. Wenn sie nicht nur politischer Akteur ist, sondern wenn sie sich auch mit Situationen auskennt, ja. Und mit Verhalten und Sachverhalten und all sowas auskennt. Ich sage immer öfter mal zum vielen Kolleginnen und Kollegen von mir, ich würde jedem Sperrbehindertenvertreter wünschen, dass er so etwas wie die Disability Manager Schulung macht. Aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. Mhm. Bei einigen hat sich's durchgesetzt. Dann kenne ich aber auch Kolleginnen und Kollegen, die das dann schon wieder völlig als Absurdum führen, aus meiner Sicht zumindest, dass sie nämlich glauben, wenn sie als Schwerbehindertenvertreter eine Disability Manager Schulung haben, dann machen sie das für den Arbeitgeber gleich mit. Und dann läuft es natürlich aus meiner Sicht völlig schief. Okay. Das meine ich jetzt nicht. Wir haben es hinbekommen, wir haben angefangen in unserem Unternehmen und wir haben ein paar Leute, erstmal eine Handvoll, als Disability Manager qualifiziert. Super. Die auch noch jünger sind, die auch Zukunft haben und die wahrscheinlich noch lange im BEM arbeiten müssen. Ich halte das für den richtigen Weg. So hat zumindest jeder in so einem politischen Mandat schon eine gewisse Sensibilisierung zum Thema Gesundheit und alles, was damit zusammenhängt.
Ja, super, das finde ich auch gut. Zur Qualifizierung komme ich nachher nochmal zum Schluss. Es gibt so eine Standardfrage, Okay. Die ich immer dazu noch frage. Weil auch für mich natürlich als Bildungsinstitut natürlich auch Qualifizierung immer eine Rolle spielt und weil ich ein großes Interesse oder einfach insgesamt ein großes Interesse daran sein sollte, dass die Leute auch wissen, was sie machen, die dann da beraten. Ich habe noch mal eine Frage und zwar geht es ja jetzt nach dem neuen BTHG, gibt es einen Inklusionsbeauftragten? Also das, was früher der Arbeitgeberbeauftragte war, wird jetzt der Inklusionsbeauftragte. Gibt es da zu dem Thema hier im Unternehmen irgendeine Veränderung?
Also hier bei uns gibt es eine Veränderung. Mhm. Früher hat das immer ein Sachbearbeiter aus dem Personalbereich gemacht.
So mitgemacht?
Dem ist halt der Hut aufgesetzt worden und der musste es tun. Mhm. Ohne letztendlich auch Entscheidungen treffen zu dürfen oder so. Wir haben in dem Bereich einen neuen Teamleiter bekommen. Den finde ich erstmal auch so persönlich sehr gut. Und ich habe längere Zeit mit ihm gesprochen und habe ihm dann gesagt, ich würde mir wünschen, dass man eigentlich Inklusionsbeauftragter mindestens auf der Teamleiterebene sein sollte, damit man zumindest einen kleinen Spielraum schon mal an Entscheidungen hat. Und er hat da sich um Bedenkzeit gebeten, hat das im Unternehmen besprochen und hat das jetzt gemacht. Also haben wir nicht nur einen anderen Namen gefunden für den Arbeitgeberbeauftragten, sondern wir haben jetzt in diesem Fall einen Inklusionsbeauftragten, der auch schon mehr Verantwortung hat. Mhm. Und den man auch eher daran messen kann, was er denn da sagt und hat auch Möglichkeiten sozusagen. Ne?
Okay, und es gibt schon einzelne Anzeichen, erste Anzeichen für eine gute Zusammenarbeit zwischen schwerbehinderten Vertrauenspersonen und Inklusionsbeauftragten.
Die hatten wir, muss ich sagen, hier schon vorher.
Oh ja, okay.
Aber wir haben jetzt auch eine sehr gute weitere gute Zusammenarbeit, das ist mir wichtig, weil eins war mir als schwerbehinderten Vertretung schnell klar, ich bin ja nun schon fast 25 Jahre im Amt, erst als Stellvertreter, dann irgendwann als Vertrauensperson. Und meine Zeiten waren auch nicht immer so rosig. Wenn man zurückdenkt, kann man sich vorstellen, in den 90er Jahren war alles noch anders als heute. Aber ich habe auch schnell gelernt, es hilft mir persönlich vielleicht mal was, wenn ich mich auch öffentlich mit dem Arbeitgeber rumstreite. Aber ich habe in meinem Amt so verstanden, dass ich dafür da bin, den Menschen zu helfen. Und denen hilft es nichts, wenn ich mit meinem Arbeitgeber streite, sondern dem hilft es eher, wenn ich im Interesse von den Menschen sozusagen versuche, mit dem Arbeitgeber Lösungen zu besprechen. Und das ist mir, ich musste das auch lernen, der Arbeitgeber musste das länger lernen als ich, dass es auf eine gute Zusammenarbeit ankommt und dass es ihm auch hilft. Aber ich glaube, wir haben das verstanden und so führe ich meine Arbeit heute auch auf AG- oder Konzernebene durch. Also ich sag mal, nur auf Konflikten rumzureiten, damit erreicht man eigentlich nichts. nicht für sich und besonders für die Menschen nicht. Das ist mir von Anfang an sehr, sehr wichtig gewesen.
Das ist gut, dass du das nochmal so betonst und nochmal so auf den Punkt bringst, weil es wird leicht vergessen, dass es hier um Menschen geht und nicht um Strukturen oder nur um Strukturen. Auch um Strukturen, dass sie gut sind, aber wirklich dann tatsächlich und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich auch so.
Wenn ich zum Inklusionsbeauftragten noch was sagen darf, ich war ja ganz aktiv am BTHG beteiligt, die zurückliegenden 5 Jahre, kann man fast sagen, auch als Sachverständiger im Bundestag mehrfach. Wir haben uns eigentlich für die Rolle des Inklusionsbeauftragten noch mehr gewünscht, als er eigentlich bekommen hat. Er hatte jetzt nur einen neuen Titel. Mhm. Wir haben uns eigentlich auch gewünscht, und das stand auch damals in unseren Positionen und Forderungen, dass man den Inklusionsbeauftragten stärkt, dass man ihn auch woanders ansiedelt, also dass seine Weisungsbefugnis nicht so eingeschränkt ist wie heute. Wir haben ihn mindestens auf die Stelle gestellt wie eine Sicherheitsfachkraft, die meistens immer an den Standorten dem Unternehmensleiter sozusagen unterstellt ist, nicht dem Personalchef oder dem Abteilungsleiter aus dem Personalbereich. Weil wenn so ein Inklusionsbeauftragter, wie auch mein Kollege jetzt hier, der noch ziemlich jung ist, obwohl er macht einen guten Job, das will ich damit nicht sagen, der muss schon dann immer aufpassen, was er macht, weil er hat ja eigentlich dieselben Aufgaben wie wir als Schwerbehindertenvertretung. Ja. Er muss ja darauf achten, dass das Unternehmen nicht gegen Dinge verstößt, zu Ungunsten der betroffenen Menschen im Unternehmen. Und das ist manchmal schwierig, weil der ist in Interessenkonflikten. Und früher hatten wir das auch oft so, und ich erlebe das in anderen Unternehmen, den Inklusionsbeauftragten will gar keiner machen. Weil der sagt, wenn ich noch ein bisschen Karriere machen will, dann muss ich immer vorsichtig sein, was ich da unten noch mache mit den Betriebsräten und mit den Schwerbehindertenvertretern zusammen. Da muss man dann schon vorsichtig sein. Wobei ich glaube, ein kluger Unternehmer wird dort trennen an der Stelle und wird auch erkennen müssen und wird auch erkennen, dass er dann in dem Moment auch seinen Job macht, weil er bewahrt ihn ja auch vor Schaden. Aber leider, leider denken eben zu wenige aus meiner Sicht heutzutage auch Unternehmer das so in diesem positiven Sinne. Mhm. Weil das wäre schon was gewesen, wenn ein Inklusionsbeauftragter auch eine andere Rechtsstellung bekommen hätte.
Das stimmt. Und das steht ja auch in deinem Forderungspositionspapier, das du jetzt Anfang des Jahres zusammen und in Abgleich mit Franz Josef Duvel geschrieben hast und mit der vom VDK.
Genau, mit Dorothee.
Genau. Und das steht ja auch und dieses Positionspapier. Und wer sich dafür interessiert, der kann auch in diesem Positionspapier nochmal nachlesen. Das werden wir verlinken und dass das auf alle Fälle abgerufen werden kann. Dann können wir deine Forderungen auch nochmal dezidiert uns anschauen. Ja, eine Frage habe ich nochmal zu eurem Prozess hier, also hier bei Daimler. Und zwar, wer eigentlich hier im Unternehmen gehört zu den BEM-Berechtigten, also zu den potenziell BEM-Berechtigten? Sind da die Führungskräfte mit drin? Werden die auch zu einem BEM eingeladen? Oder ist die Führungs- und Leitungsebene da ausgeschlossen?
Wir haben niemand ausgeschlossen. Ich weiß es genau, weil ich habe die Vereinbarung mit verhandelt. Hier ist niemand ausgeschlossen. Also vom Werkleiter bis zu demjenigen, der uns vielleicht in der Kantine das Essen überreicht oder so.
Okay.
Damit will ich jetzt nicht unbedingt eine Hierarchie irgendwie sagen, aber ich will nur sagen, jeder ist davon betroffen. Und wir haben auch sehr wohl, ich kann mich an ein Abteilungsleitergespräch erinnern, also auch einmal Abteilungsleiter länger krank war, dass wir mit dem ein Gespräch geführt haben. Und das wurde rigoros durchgezogen, wenn der Betroffene dann zustimmt. Weil das ist immer Voraussetzung.
Ist ja
die Gespräche werden nur geführt, wenn der Betroffene zustimmt.
Ja.
Mit Teamleitern habe ich auch schon öfter zusammengesessen. Und das wäre ja auch der Hammer, wenn wir es nicht machen würden. Weil aus meiner Sicht ist es ja auch die Ebene, die wir auch dafür für gewinnen mussten. Also ich sag mal, einen Wandel hinzubekommen von dieser abstrafenden oder negativen Personalpolitik mit den Fehlzeitsprechen zu dem Positiven hinzubewegen. Und wenn wir das richtig gemacht haben und auch die Vorgesetzten haben Vertrauen in unseren Prozess, in unsere Vereinbarung, dann dürften sie sich eigentlich nicht vor solch einem Prozess verschließen, wenn es ihnen mal selber schlecht geht. Und ich war ja auch vor ein paar Jahren mal etwas länger krank, leider. Und ich habe auch mal ein BAM-Gespräch gehabt.
Okay.
Ja.
Bist du gut behandelt worden?
Ich bin gut behandelt worden. Ich habe jetzt nun keinen Schwerbehindertenvertreter mitgenommen, weil ich nun selber einer war. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber es war zumindest ein gutes Gespräch. Und auch mein Gegenüber, den ich auch sehr schätze, der damals Teamleiter war im Personalbereich hier. Es war ein gutes Gespräch. Auch wenn ich dieses Gespräch vielleicht nicht gebraucht hätte, aber uns beiden, zumindest der einen und auf meiner Seite, hat es doch mal genützt und hat auch gut getan, mal darüber zu reden, wie es einem im Moment geht. Mhm. Und dann weiß auch der Gegenüber, Mensch, vielleicht muss ich mit dem noch ein bisschen vorsichtiger sein im Moment. Der ist noch ein bisschen sensibel durch seine Erkrankung oder wie auch immer. Das hat uns einfach nur gut getan und es hat auch für mich sowieso Spaß gemacht, weil ich ja so viel BAM-Gespräche kenne und auf einmal ging es um mich selbst. Zu meiner Schande muss ich auch noch gestehen, ich habe nicht mal einen Betriebsrat mit dazu genommen. Es ging in dem Gespräch ja auch nicht darum, sich rechtfertigen oder so. Es ging einfach darum, wie geht es einem wieder, wenn man nach 8 Wochen wieder im Betrieb ist und wie geht es dir? Das war ja für mein Gegenüber viel wichtiger, manchmal zu erfahren, ist wieder alles in Ordnung oder können wir noch irgendwas tun, können wir dich irgendwie unterstützen oder so. Es ist einfach rundum gut und das kann ich auch eigentlich jedem so erzählen, weil damit mache ich einfach auch nur Werbung dafür, dass jeder, wenn er angeschrieben wird, auch dieses Gespräch annimmt. Weil für mich ist es auch Wertschätzung. Mm.
Ist es. So ist es, genau.
Wenn das vernünftig läuft, ist das einfach Wertschätzung. Mm. Weil sonst kümmert man sich nicht. Sonst ist jemand krank, kommt wieder in Betrieb, keiner spricht mit ihm. Der Meister natürlich, der spricht mit ihm und auch die Kollegen. Aber ich finde, so ein Kollege aus dem Produktionsbereich oder wo auch immer der herkommt, der muss nicht seinen Chef immer nur auf der Jubilarfeier sehen oder wenn es ihm mal ganz schlecht geht, sondern das kann auch zwischendurch passieren. Für mich ist das einfach rundum ein positives Instrument, wenn alle Beteiligten das auch so positiv nutzen.
Ja, wir haben die Möglichkeit, das BAM positiv zu nutzen. Mit diesem Wunsch von Alfons Adam beenden wir den ersten Teil unseres Gespräches. Den zweiten Teil können Sie ab dem 20. Juli hören. Dann wird es um neue Entwicklungen im BAM gehen, am Beispiel des aktuellen Projektes der Bar. Wir greifen in diesem Zusammenhang das Thema gemeinsame Servicestellen auf. Und es wird um politische Forderungen gehen, die in einem Positionspapier zusammengefasst sind. Darüber hinaus thematisieren wir die Eignung und das Wissen von Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen und für BAM-Beraterinnen. Wie sollten die also qualifiziert sein? Danke, dass Sie uns gehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Sommer genießen können und bleiben Sie gesund und achtsam.